ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Wichtigste Frage an dich, Holger. Hat dein Stuhl gehalten heute?
Hat er. Alles gut mit dem Stuhlgang.
Alles super. Daumen nach oben. Wir sind wieder quasi live in Les Angles in Frankreich, im Süden. Zum ersten Mal aus Frankreich. Wir sagen nicht mehr hola, sondern bonjour, bonsoir, wann auch immer ihr uns hört. Herzlich willkommen nach der dritten Etappe, die wieder eine Menge Gesprächsstoff geboten hat. Und das wollen wir jetzt abarbeiten an meiner Seite in unserem kleinen Kabuff hier in der sogenannten technischen Zone, wo die ganzen Übertragungswagen stehen, wo alles abgebaut wird, wo es mal ein bisschen klappert. Steht in der Tür Fabian Wegmann, unser ARD-Experte. Hallo Fabian.
Moin Moritz.
Links von ihm sitzend Michael Ostermann von Sportschau.de. Holger Gerske, habt ihr gerade schon gehört, unser Radioreporter. Ich bin Moritz, völlig richtig. Und wir reden über das, ihr müsst mich erinnern, am Ende der Folge, ich habe ja großmündig angekündigt bei der ersten Folge hier aus Barcelona, dass ich jeden Tag eine Quizfrage stelle. Ich habe das gestern und vorgestern vergessen.
Das stimmt.
Ich habe so schöne Fragen vorbereitet, die sich heute aber nicht mehr anbieten, weil es um Olympia und Barcelona ging, aber für heute habe ich eine andere. Ihr müsst mich nur daran erinnern.
Hätten Sie beantworten können.
Ja,
ganz sicher.
Holger, ja.
Noch nachschieben?
Holger,
ja, gut.
Kann alle Fragen.
Aber heute habe ich eine.
Kann ich Holger als Joker nehmen?
Heute,
als Telefonjoker.
Heute habe ich eine, da bin ich sehr gespannt. Also das ist, da habe ich ganz tief reingegriffen in die Archivkiste. Hat aber zu tun mit dieser Tour und über den Ort, in dem wir morgen sind. So, herzlich willkommen am Ende dieser Etappe, die wahnsinnig heiß war. Wir müssen über die Hitze sprechen. Mhm. Wir reden auch übrigens über den Grand Départ, der nach Berlin kommen soll. Da gibt es Neuigkeiten, die Michael Ostermann recherchiert hat, der hier sitzt. Wir reden natürlich über die Etappe und über Tadej Pogacar. Hattest du Pogacar getippt? Nee, du hast Van der Poel getippt, ne? War ja knapp daneben, Fabian.
Nee, weiß ich nicht mehr. Ja. Es war heute so warm.
Aber es ist trotzdem nicht überraschend.
Nee, ich habe eigentlich, auf jeden Fall, als ich die Strecke abgefahren bin, habe ich auf Pogacar getippt. Als ich gemerkt habe, wie hart das ist und vor allem, wie krass der Anstieg auch zum Schluss ist. Ich finde es immer, deswegen tut mir das ganz gut, wenn ich die Strecke auch vorher abfahre. Im Fernsehen sieht es dann halt aus, als wenn, Del Toro mal eben ein bisschen Gas gibt da und dann ist halt keiner mehr hinten dran. Warum eigentlich nicht? Ja, weil der einfach mit Lichtgeschwindigkeit diesen 1,5 Kilometer da hochgefahren ist, dass halt gar keiner mehr überhaupt nur annähernd zucken konnte. Also für mich war der Berg einfach auch, der war jetzt nicht super steil, aber es war so, dass ich gesagt habe, selbst wenn Van der Poel dabei ist, da gibt es keine Möglichkeit, sich irgendwie da auszuholen. Der hat keine Chance und das haben wir ja heute gesehen, wenn der will, dann gewinnt er.
Ja, Pogacar hat gewonnen, hat auch gelb, ist zwar zeitgleich mit Jonas Vingegaard, aber durch den, hängt das mit dem Tagessieg zusammen oder mit dem Hundertstel?
Nein, Hundertstel. Wir haben ja heute vorher die Hundertstel ausgerechnet und da.
Okay, Fabian, da würde ich in Opposition gehen.
150 hatte er.
Da gehe ich in Opposition.
Statt 800, ja.
Holger geht in Opposition.
In irgendeiner, zugegebenermaßen des englischen Reglement steht, dass das Mannschaftszeitfahren die 10. Sekunde nicht zählen, sondern nur das Einzelzeitfahren.
Und dass die Zeit abgerundet wird, ne?
Genau. Ja, aber es ist ja, in dem Fall ist es ja die einzelne Zeit gewesen. Es war ja nicht die...
trotzdem.
Beim normalen Mannschaftszeitfahren, ja, aber es ist ja nicht mehr das normale Mannschaftszeitfahren.
Ja.
Ja, egal wie, also wir haben die Sekunden ausgerechnet, haben gesagt, dann muss es so sein, dann ist es entweder
aber
so oder so.
Wenn es der Tagessieg ist.
Lass uns das nochmal nachgucken.
Ist es der Tagessieg?
Er brauchte auf jeden Fall 6 Sekunden, 4 hat er sich durch Zeitbonifikation geholt und 2 Sekunden hat Vingegaard kassiert.
Ja, wir versuchen das irgendwie rauszukriegen. Mein Computer läuft hier, wird schon heiß. Kann es nicht versprechen, aber in jedem Fall fährt Pogacar in Gelb. Und wir hören ihn mal, denn er hat natürlich sich geäußert zu dieser Etappe, die so eigentlich aus 2 Teilen bestand. Es gab lange eine Fluchtgruppe, am Ende ein Fluchtduo, am Ende nur noch ein, Alex Baudin aus Frankreich, der auch das Bergtrikot bekommen hat. Und Mitte der Etappe hat UAE gemerkt, oh, vielleicht geht ja doch was.
Look, it's because of him.
Achso, es ist because of him, sagt er, der Toro, den er gestern noch vorbeigelassen hat. Heute nicht, aber er hatte trotzdem seinen großen Anteil, der Mexikaner, sagt Pogacar.
Look, it's because of him. It's because of Isaac today. I get some extra power, I think, in the final. He commit more than 100% in the final climb. And I mean, all the team actually, in the middle of the stage, we decided to that it's possible to go for the stage win. And I'm really, really happy that we start the tour like this. And incredible finish today.
Ja, und jetzt tritt er gelb und zwar schon zum 55. Mal in seiner Karriere.
This is his dream for any cyclist of any age. So yeah, for me it's, I don't know which time already, but every time I can get it again on my shoulder, it feels really special and yeah, I don't know for how long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
Michael, also Vingegaard natürlich auch wieder bärenstark, das kann man gar nicht anders sagen, aber man hat bei Pogacar eben immer noch das Gefühl, er ist noch eine Stufe spritziger. Ist natürlich auch im Zweifel nicht genau das, was Vingegaard gut kann, was hier heute war, aber trotzdem wirkt Pogacar wahnsinnig souverän. Wie war da ein Eindruck, wie hast du es erlebt?
Ja, ich sehe das genauso. Ja, das ist ein Anstieg, der jetzt nicht zwingend einer ist, den Vingegaard besonders gerne mag. Der hat es gerne länger und höher. Aber man muss halt einfach sagen, selbst wenn er immer dranbleiben kann, dann verliert er immer irgendwie die Sprints, weil diesen Kick hat er einfach nicht. Und dann geht es über die Bonussekunden, das reicht dann im Zweifel auch. Also du hast ja eben gesagt, Mitte der Etappe hätte die Mannschaft dann plötzlich gedacht, ach, da geht noch was. Also ehrlich gesagt, wenn man, ich habe im Ziel Florian Vermersch und Felix Großschartner gesprochen und die haben erzählt, also sie hätten dann festgestellt, dass die Gruppe da vorne nicht so richtig läuft und Tadej wäre dann irgendwann so in seiner Art, wie er das so macht, hingekommen und gesagt, ich habe ganz gute Beine, lass mal versuchen, und dann sind die alle, haben sich vors Feld gespannt und haben diese Gruppe da wieder eingefahren und ja, und dann liefert der Kapitän. Und er hat natürlich dann, und das hat haben wir ja eben schon mal gesagt, Isaac Del Toro, der ihm das vorbereitet. Und ich habe das gestern, also gestern war ja ein Geschenk, das habt ihr ja auch diskutiert. Und ich habe dann gestern Abend noch geschrieben, das ist halt irgendwie so ein klassisches Beispiel aus dem Handbuch für Radsportführungskräfte ist. Ich lasse meinen Edelhelfer die Etappe gewinnen, und wer Del Toro im Ziel gesehen hat, hat gesehen, wie viel ihm das bedeutet. Und dafür ist er jetzt bereit, sich bis aufs letzte Hemd aufzuopfern für Pogacar. Das wäre im Zweifel auch vorher gewesen, aber jetzt hat er ja quasi diesen Etappensieg schon bekommen, und wir wissen alle, dass der auch der Kronprinz ist. Insofern glaube ich, dass das einfach toll war heute, wie Del Toro das sozusagen zurückgezahlt hat, wenn man so will. Und ich sehe im Moment nicht, wie Wismar Liesebaik die Stärke dieser Mannschaft von Pogacar und wie Vingegaard Pogacar in die Bedrohung bringen soll. Vielleicht halten sie sich nur zurück.
Ja, wir müssen natürlich sagen, wir sind natürlich noch lange nicht
oben. Ist noch ein bisschen genau, in der Zeit hin. Ne? Aber er hat nicht nur das Geschenk gemacht, aber er hat sich auch 133 Millionen neue Fans geholt. Ne? Mal eben in Mexiko. Das muss man auch irgendwie sagen, das ist schon geil. Aber klar, aber was man gesehen hat, es war jetzt nicht viel, aber er hat sich schon aufgeopfert jetzt für Pogacar, hat hinterher nur 2 Sekunden auf Vingegaard verloren. Mhm. Also und das ist eigentlich das Krasse auch. Er ist 1 Kilometer von vorne gefahren, ist rausgegangen und ist nicht komplett stehen geblieben, ist mal kurz stehen geblieben und hat dann aber nochmal wieder angetreten. Ja, und war dann noch 7., 8., ich weiß gar nicht, aber hat ja auf jeden Fall nur 4 Sekunden auf Pogacar verloren und nur 2 Sekunden auf Vingegaard.
Ich weiß auch gar nicht, ob er, wenn er hätte durchziehen müssen, ob er es nicht sogar auch geschafft hätte.
Ja, wahrscheinlich hätte er es heute auch wieder geschafft, ja. Ja, ich weiß nicht. Wobei Vingegaard war wirklich gut, also war ja echt gut, meines Erachtens. Vielleicht, nicht vermessen, das soll nicht vermessen klingen, aber er hat sich wieder umgedreht. Statt einfach durchzuziehen, hinter Pogacar herzufahren, ist er gefahren, hat gemerkt, okay, die Lücke geht auf, hat sich hingesetzt, umgedreht, dann ging die größere Lücke auf. Zum Schluss ist er so sogar wieder näher gekommen. Dann ist er nochmal wieder aus dem Sattel gegangen und ist wieder näher gekommen. Hätte er sich vielleicht gar nicht hingesetzt, sich umgedreht, hätte er vielleicht nur 1 Sekunde verloren und hätte noch das gelbe Trikot. Hätte wenn und aber, so viel nicht, aber im Grunde genommen bei 200 Meter brauchst du dich nicht mehr umdrehen. Dann fährst du all out und dann ist gut.
Ja. Apropos gelbes Trikot, Vingegaard, Pogacar, seid ihr inzwischen weiter? Holger, du hast das Regelwerk aufgeschlagen.
Das Regelwerk heißt, im Falle eines Gleichstandes, also was die Zeiten angeht, im Gesamtklassement, entscheiden die 100. Sekunden aus dem Einzelzeitfahren, Individual Time Trial. Wenn es noch keins gegeben hat, dann entscheidet die Summe der Platzziffern. Heißt Platzziffer 3 für Pogacar, 2 Etappen hat es gegeben, Mannschaftszeitfahren zählt ja da nicht mit.
Aber es wird ja die individuelle Zeit genommen bei dem Mannschaftszeitfahren.
Aber es ist kein
Einzelsieg. Nee, aber es ist kein, es ist ja auch kein Etappensieg für Vingegaard.
Fabian runzelt nicht nur stören.
Gut, also steht ja explizit Individual Time Trial, sonst würde es ja heißen in Time Trials.
Ja. Wer hat gewonnen jetzt? Holger oder Fabian?
Wahrscheinlich Holger.
Ja. Ja. Okay, er gibt es selber zu. Guck
mal. Also es ist in beiden Fällen natürlich das identische Resultat. Nichtsdestotrotz müssen wir das checken, weil es natürlich sein kann, dass wir morgen denselben Stand haben und dann, wenn es die Platzziffer ist, würde sie sich ändern. Wenn es die Hunderte sind, dann ändert sich es erst am 16. Tag.
Ich frage einfach nochmal nach.
Ja, das ist eine Idee.
Wen fragst du da jetzt?
Och, irgendjemand von der UCI, da habe ich genug Nummern.
Du, hör mal, grüß dich.
Irgendjemand. Also im Zweifel ruft der slowenische Präsident an und sag mal Bescheid, also das läuft jetzt mal so.
Oder ich frage einfach Donald Trump, dann habe ich morgen auf jeden Fall recht.
Sag mal so, Quinn Simmons hat nicht gewonnen heute.
Noch nicht, aber... Ja. Wurde ja auch noch nicht angerufen.
Wir übrigens heute so, also hier sind ja, es waren natürlich schon ein paar Zuschauer da, aber ja, in Summe wahrscheinlich weniger, als es normalerweise gewesen wären. Wir haben gestern darüber gesprochen, die Waldbrände und so.
Also am Anstieg war da eigentlich gar keine
mehr. Am Anstieg nehmen wir also unten natürlich dann schon und auf dem Weg dahin auch. Aber
ehrlich, die hier hochgekommen wären, die waren dann eben unten.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir auch nur einen Zuschauer weniger dadurch hatten.
Ja, aber es waren natürlich in Summe schon...
Da bin ich mir nicht so sicher. Wir sind... So 2,5 Stunden, wir waren heute spät, 2,5 Stunden vor dem Etappenende hier hochgefahren, also bis zu dem Sessellift, der uns dann hier oben in die Technikzone gebracht hat.
Ich bin mit dem Fahrrad gefahren.
Ich habe so schweres Gepäck, anders als du.
Dein Gepäck auch schon wird ja geliefert. Fabian war auch schon mit dem Fahrrad auf dem Sprungtor.
Ja, also jetzt ist, und da fährst du dann schon sehr lange an Strecken entlang, wo zwar Müllbeutel aufgehängt sind, aber niemand gesessen hat und niemand gestanden hat. Klar, wenn du durch Ortschaften fährst, kommen natürlich Leute aus den Häusern, das ist ja klar. Die waren auch nicht so groß. Es waren auch natürlich Leute gekommen. Es waren auch Camper zu sehen entlang der Strecke. Das heißt, vielleicht Leute, die auch schon vorgestern oder gestern hier irgendwie sich einen schönen Platz gesucht haben, die da nicht mehr weggefahren sind. Und es werden sicherlich auch welche kommen, aber ich glaube, es waren schon weniger. Also das ist mein Eindruck.
Ja, meiner auch.
Dass es weniger waren. Und Tadej Pogacar hat eben in der Pressekonferenz auch gesagt, also auf dem Schlussanstieg waren es wenig und es sei schon ein trauriger Anblick gewesen vom Podium aus, quasi auf einen leeren Parkplatz zu gucken. Da standen nur ein paar Fotografen vor dem Podium direkt und dann vereinzelte Leute, weil hier oben waren auch vereinzelt Leute. Das war ein bisschen traurig und dann hat er, also das grüne Trikot hat er ja auch gekriegt, ne? Und kriegen die ja auch ein Stofftier, also der Löwe fürs Gelbe und irgendwie, ich weiß gar nicht, was, ein Teddybär oder sowas für das Grüne und dann hat er sich so umgeguckt und dann kam in dem Moment Florian Vermersch irgendwie vorbeigefahren, dem hat er das Ding dann zugeschmissen, der kam gerade ins Ziel und der hat es auch gefangen und kam dann stolz mit diesem Stofftier ins Ziel gerollt. Also das war auch
gibt Stoff,
sehr witzig. Genau,
ja, wir sind hier heute Morgen angekommen und es ist ja echt gut organisiert gewesen. Es gab einen für uns abgesperrten Parkplatz und dann hieß es ja vorher schon, wir kommen gar nicht nach oben und es hatte nichts mit diesen Waldbränden und den Maßnahmen der Behörden jetzt zu tun, sondern es war von vornherein geplant. Hier geht's hoch mit einem, jetzt kommen wir ins Detail, Sessellift oder mit einer Gondel. Wir parken da unten und steigen in die Gondel so und alle haben gesagt, hallo, herzlich willkommen, wir haben die Akkreditierung gehabt und durften so einsteigen. Holger und ich haben schon geguckt, die geht aber ganz schön weit nach oben, es sollen ja von hier nur noch 3 Kilometer bis ins Ziel sein. Das sind doch schon fast 3 Kilometer. Naja gut, wird schon irgendwie passen, wir steigen ein, sehen ganz viele Sommerrodelschlitten, waren auch nicht irritiert, dass da auch Touristen eingestiegen sind, die ja eigentlich nicht hoch sollten, aber je höher wir kamen, desto komischer kam uns das vor. Und steigen dann da oben aus und es war ganz schön ruhig. Und okay, läuft keine Musik, logisch, weil sind ja keine Zuschauer, für wen soll die Musik anmachen? Für uns nicht, brauchen wir nicht. Und dann, aber da war nichts. Also es roch so ein bisschen nach Rauch, weil da eine Hütte war, irgendwie, wo gegrillt wurde, aber sonst war nichts. Und dann hat unser lieber Kollege Steffen Gahr, unser Redakteur vom Saarländischen Rundfunk, da jemanden gefragt aus dieser Bergstation und der hat dann gesagt, ja, ihr könnt da auch rüberlaufen. Also wir waren offensichtlich falsch, aber könnt ihr auch rüberlaufen und haben wir dann gemacht. Und rüberlaufen hieß in diesem Fall die schwarze Piste runter.
2,3 Kilometer lang ist die Abfahrt.
Vielleicht war es auch die rote oder die blaue, keine Ahnung, ich komme aus dem Norden, da ist für mich alles, was bergab geht, die schwarze Piste. Meine Oberschenkel haben gebrannt, also ich weiß nicht, ob eine Massage drin ist für einen ARD-Mitarbeiter, das ist, glaube ich, nicht vorgesehen hier. Ich glaube, den Muskelkater spüre ich noch bis Paris. Das war
wir hatten Glück, dass kein Schnee lag.
Ja, dann wären wir da, glaube ich, auch nicht runtergelaufen.
Hätten einen dieser Schlitten genommen, die da mit ins Hochgefahren sind.
Das ist ja hohes Gras und so staubtrockener Schotter, den du runterlaufst. Also das würde ich nicht... Naja, mal wieder was Neues. Kurzer Blick hinter die Kulissen hier unserer Arbeit.
Ich zeige euch, wie es zurückgeht.
Das ist ja nett. Zurückgeht mit dem Sesselsäuft, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Ist der hoch?
Da muss man auch ein Stück hochlaufen. Aber
hast du dein Fahrrad? Kannst du mit dem Fahrrad
oder aufsteigen? Mit dem Rad halten, ja, ne? Wollte ich gerade sagen. Ja.
Wir hören mal Florian Lipowitz. Ich
bin kein Gepäckträger, sonst hättest du mich mitnehmen können.
Florian Lipowitz auch ganz stark heute mit Remco Evenepoel. 4 Sekunden hinter Pogacar ins Ziel gekommen. Das war ein gutes Finale von ihm. Und Michael Antwerpes hat mit ihm gesprochen.
So, Florian, beschreiben Sie doch mal aus Ihrer Sicht den Anstieg nach dem See. Wie war Ihre Taktik? Wie haben Sie sich überhaupt gefühlt?
Ja, ich meine, war ein super harter Tag. Der Start war super schnell und ich habe auch ein bisschen mit der Hitze zu kämpfen gehabt. Das Team hat einen super Job gemacht mit Eis und Wasser. Und ja, dann hieß es hier am letzten Anstieg voll so lange wie möglich dranbleiben. Aber ich bin ganz happy mit heute und ja, ganz zuversichtlich. Aber ich freue mich jetzt, dass es in 2 Teilen ein bisschen flacher wird und dann geht es ja hoch zum Tourmalet.
Also generell die ersten 3 Tage, die gingen schon ganz schön ans Eingemachte, oder?
Ja, definitiv. Es war auf jeden Fall ein richtig harter Start bei der Tour und ja, ich freue mich jetzt, dass es 2 Tage ein bisschen ruhiger wird.
Erholen sich ein bisschen, wir drücken die Daumen. Danke.
Ja,
vielen Dank.
Ja, ich glaube, jetzt darf er hoffen, glaub, morgen wird es für ihn nicht so entscheidend. Da wird es wahrscheinlich vielleicht eine Fluchtgruppe geben. Gehen wir gleich drauf ein. Also er kann ganz zufrieden sein, hat jetzt, glaube ich, 53 Sekunden Rückstand auf das gelbe Trikot, also auf Pogacar und auf Jonas Vingegaard. Und sein Teamchef, Ralf Denk, ist auch gerade hier und mit dem hat Bernd Arnold gesprochen am Teambus.
Ja, Ralf Denk, was sagen Sie zum heutigen Tag?
Ja, ganz harter Tag, aber auch ganz guter Tag für uns. Tadej gewinnt in überragender Form, haben auch die ganze Mannschaft das sehr, sehr gut vorbereitet. Aber Florian und auch Remco waren auf Schlagdistanz, kommen glaube ich mit 4 Sekunden rein, sind auf 7 und 8 kommen sie rein und ist ein gutes Ergebnis für uns heute. Die Etappe ist nicht im Hochgebirge, im Mittelgebirge, aber es ist sehr, sehr heiß gewesen heute und es war den ganzen Tag so richtiges Ekeltempo im Feld und ich bin froh, dass sie die Etappe so gut beendet haben.
Was kriegen Sie eigentlich von so einem Rennen mit Funkverkehr Ihrer sportlichen Leiter? Was läuft bei Ihnen zusammen da?
Sehr viel. Also erstens haben wir das Bild von euch. Zweitens haben wir unsere internen Kanäle, Funkgerät, WhatsApp und so weiter. Also ich bin schon up to date während dem Tag.
Greifen Sie auch ein oder überlassen Sie es dann doch den sportlichen Leitern?
Ich habe noch nie in meiner ganzen Management-Laufbahn die sportliche Leitung overruled. Habe ich auch heute nicht gemacht.
Was war jetzt auch von der Logistik her die große Herausforderung? Ich nehme mal an, Hitze?
Hitze und, was man ja auch schon bei dem einen oder anderen gesehen hat, die ersten beiden Tage in Barcelona, das Mannschaftszeit von nach gestern, die harte Etappe, das hat Spuren hinterlassen. Und also es war jetzt ein sehr, sehr, sehr sportlicher Auftakt. Also wenn man sich mal zurückerinnert, ja, die Tour de France hat auch schon mit ein paar Sprintetappen angefangen. Von dem ist man weit weg. Also das ist schon Radsport auf allerhöchstem Niveau. Und es waren sehr, sehr schwere 3 Tage bis dato.
Ja, das war schwierig von der Topografie her, aber eben auch durch diese Mega-Hitze. Und über die müssen wir jetzt mal sprechen. Fabian, morgen in Carcassonne sollen 40 Grad werden nachmittags. Also wenn die Fahrer mittags starten, 37 ungefähr, aber Sie sind ja dann auch am Nachmittag in der Region, in Foisins, glaube ich, 36, so roundabout 17 Uhr, angepeilte Ankunftszeit. Ist das dann schon ein kritischer Bereich?
Ja, das ist schon kritisch. Also alles, was, ich glaube, Felix Engelhardt hat das heute auch gesagt, das ist über der Wohlfühltemperatur. Also alles so bis 30, 32 Grad auf dem Rad, das geht irgendwie noch. Aber darüber hinaus, wenn es dann 34, 35, 36 Grad ist, dann ist das irgendwann nicht mehr schön. Dann hilft der Fahrtwind auch nicht mehr. Dann fühlt es sich an, als wenn einer einem den ganzen Tag einen Föhn ins Gesicht hält. Und es war ja die letzten Tage schon immer extrem heiß. Wir sehen ja immer die Wettervorhersagen für gewisse Punkte, aber manchmal sind die Temperaturen ja noch viel, viel höher. Also wenn die Fahrer über den Asphalt fahren, dann strahlt der Asphalt von unten nochmal hoch. Wenn man keinen Wind hat, dann haben die durchaus auch mal Temperaturen von 40 oder 45 Grad. Auch wenn es dann nicht für lang ist, ein bisschen Wind war ja jetzt die ganze Zeit, aber das kommt ja nochmal hinzu. Das eine ist die Lufttemperatur und das andere ist nochmal die Abstrahltemperatur nachmittags von dem Asphalt, der teilweise dann auch sogar weich wird. Also ich bin gerade nochmal, als wir fertig waren mit der Siegerehrung zu übertragen, bin ich nochmal an die Strecke gegangen. Wir waren ja nur ein paar Meter davon entfernt und habe mir das Gruppetto da auch angeguckt. Hab John angelächelt, er hat zurückgelächelt und mir seinen Mittelfinger gezeigt. Das war ein lieber Gruß. Und,
das sind die Schlagzeile von mir, ja. Radprofi beleidigt ARD-Experten.
Ja, das wird Konsequenzen haben. Das wollte ich hiermit nur einfach mal sagen.
Also das nächste Frankfurt Eschborn wird sein letztes Mal.
So. Ja, und nein, man sieht es wirklich in den Gesichtern und auch die letzten, wie die da hochgefahren sind, die sind einfach völlig durch. Die sind jetzt schon nach dem dritten Tag völlig durch teilweise. Wir sehen ja oft dann nur die Bilder, wie ein Pogacar ins Ziel fährt, wie frisch und locker der dann noch reinkommt, aber das Gruppetto, das sind wirklich Dramen, die sich da abspielen. Arnaud Delis hat es heute nicht geschafft, der hat es nicht mehr im Zeitlimit ins Ziel geschafft, der war ja sehr früh abgehängt, aber die sind hier wirklich in Schrittgeschwindigkeit hinterher auch gefahren.
Gibt's eigentlich das wird nicht besser. Eine Höchstgrenze, du bist der Renndirektor.
Ja, es gibt eine Grenze, ungefähr 38 Grad, ja, die steht irgendwo geschrieben. Es ist allerdings so, es gibt ja dieses Bad Weather, diesen Bad Weather Report, da sind ja, da ist der Veranstalter drin, da sind die Fahrer drin, da ist die UCI mit drin und die Teams auch. Und wenn keiner von denen was sagt, dann kann auch bei 42 Grad gefahren sein. Wenn sich einer beschwert, dann muss man sich zusammensetzen an einen runden Tisch und dann wird überlegt, was kann man machen.
Ich habe mal eine Etappe erlebt, kleine Anekdote, bei der Tour Down Under im Januar in Australien, ist schon, würde mal sagen, 6-7 Jahre her, wo es wirklich deutlich über 40 Grad waren. Und zwar im Schatten, runter nach Victor Harbour, das ist so unterhalb von Adelaide, 1,5 Autostunden. Eine extrem gefährliche Region in Sachen Baden, weil es wirklich vor Haien wimmelt. Und genau da an der Uferpromenade endet dann in der Esplanade die Etappe, Zielstrich, irgendein Sprint, so. Und dann hat man 3 Minuten später die Fahrer Trikots sich abgerissen und es war wie eine Fütterung.
Ja, aber da ist ja nichts dran an denen. Da ist ja nichts dran. Genau.
Hatte nicht Vincenzo Nibali den Spitznamen Hai?
Hai von Messina.
Kommt das daher, ne?
Ja, Hai von Messina. Ja.
So, also es gibt aber auch neben dem Extreme Weather Protokoll ein extra Hitzeprotokoll der UCI und das ist ganz interessant. Es gibt, also da zählt nicht die reine Außentemperatur, die wir jetzt immer nennen, 42, 44 Grad, sondern die sogenannte Wet Bulb Globe Temperature. Mhm. Und die nimmt, also es ist ein Hitzeindex, der verschiedene Komponenten einbezieht. Also ne, die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle, die Sonneneinstrahlung, wenn ein Großteil der Strecke im Schatten liegt, ist das natürlich irgendwie anders, als wenn sie hier auf der Hochebene in der prallen Sonne spielen. Wind spielt eine Rolle. All diese Dinge ergeben diesen Hitzeindex. Und wenn der über 28 ist, dann sagt die UCI, das ist rote Zone. Und in dieser roten Zone, also bei Orange ist Kühlwesten tragen, Abkühlung sorgen, für ordentlich Wasser und Eis. Und obendrauf kommt bei dieser roten Zone halt die Frage, kann man die Etappe nach vorne verlegen, also in den Vormittag hinein, oder muss man sie sogar ganz absagen? Das steht da alles drin. Gemacht worden ist das meines Wissens bislang wegen
Hitze. Bei der Tour nicht. Bei der Tour dann Under dieses Jahr,
genau, ja. Ja. Genau. Und bei der Tour hier noch nicht. Und dementsprechend auf Frankreich rollt diese Hitzewelle zu. Und wenn Warnstufe rot ist, können die Präfekten in den Departements auch entscheiden, wir lassen die Etappe nicht stattfinden. Und zwar nicht, weil die Fahrer geschützt werden müssen, sondern weil die Zuschauer geschützt werden müssen, weil die müssen ja auch sozusagen, die sind dieser Hitze auch ausgesetzt und die Krankenhäuser sind bei Hitzewellen natürlich sowieso schon belastet durch die normalen, in Anführungsstrichen, Hitzeopfer.
Und, ja, und wenn die dann Staatsbediensteten ja auch,
die Polizisten, die ganze genau, Strecke, die stehen ja auch oft in der prallen Sonne den ganzen Tag, also die darf man auch nicht
mehr. In Uniform.
Genau, und das ist, also insofern, da ist jetzt die große Frage, da stellen sich ja grundsätzliche Fragen, also der Klimawandel führt dazu, dass wir solche Extremwetterlagen immer häufiger haben. Und natürlich ist dann die Frage, was passiert mit diesem Radrennen, was im Juli stattfindet, ganz grundsätzlich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat zum Beispiel der französische Radsport, Präsident schon gesagt in einem Interview mit Bici Pro, einem italienischen Magazin, man muss das überlegen, das in den Vormittag zu verlegen. Und es gibt eine Studie, die ist im Februar dieses Jahres entschieden, und dann höre ich euch auf, mit all den Dingen, die an so Orten, die von der Tour häufig angefahren werden, also Paris natürlich sowieso, aber Pau, Bordeaux, Alpe d'Huez, Tourmalet, die auch alle dieses Jahr im Programm sind. Und da haben sie über die letzten 50 Jahre sich die Entwicklung dieses Indexes angeguckt, von dem ich eben gesprochen habe, und haben festgestellt, dass also gerade Pau, Bordeaux, aber auch Paris zunehmend diese 28 überschreiten im Juli. Und die eben auch sagen, das wird die Hitzeprotokolle belasten, und das wird für die Tour eine große Aufgabe werden, das zu bewältigen in Zukunft. Also das ist sicherlich auch eine Folge des Klimawandels, die jetzt dieses Radrennen betrifft. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die größte Sorge, die wir haben müssen, aber
ja, geht auf jeden Fall nicht vorbei. Eine spannende Frage für die Zukunft. Gut,
bewältigen heißt ja nur verschieden. Aber was anderes kann man ja dann nicht machen.
Genau. So früher dann oder im Herbst. Klar.
Genau, Corona, dann machen wir die Vuelta im Sommer.
Ja, ja, die haben noch größere Sorgen.
Genau.
Die können ja kaum noch in den Süden fahren. Die sind ja jetzt schon Mitte August mehr oder minder von
denen. Also da haben wir ja, bei der Tour war es seltener, aber bei der Vuelta gab es das ja schon wesentlich häufiger,
ja,
die Temperaturen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns die nächsten Jahre, wie so viele, viele Themen, die mit dem Klimawandel zu tun haben, beschäftigen werden. Da können wir jetzt alles noch nicht ganz genau absehen. Bleiben wir aber mal hier und jetzt. Die Fahrer müssen natürlich und die Teams alles dafür tun, die Kerntemperatur möglichst niedrig zu halten. Auf der anderen Seite lese ich jetzt, dass die UCI nicht mehr möchte, dass sich die Fahrer Eiswürfel in Socken stopfen.
Nein. Das war nur beim Zeitfahren.
Okay.
Und zwar hat Campanaz hat sich die Eiswürfel nicht in den Nacken geschmissen, sondern vorne in die Brust. Mhm. Und das hat, glaube ich, Tony Martin hat damit, glaube ich, schon mal angefangen, oder wer war das? Die haben Trinkbeutel sich da reingesteckt, unter die Brust. Und zwar haben sie gemerkt, das ist aerodynamischer. Da hat die UCI aber gesagt, das ist nicht erlaubt. Also das ist ein Hilfsmittel um sich aerodynamischer zu machen. Und das Einzige, was erlaubt ist, die dürfen noch ein Funkgerät dahin machen. Und die Eiswürfel, die hätte er sich in den Nacken machen können. Das wäre erlaubt gewesen, da wäre es nicht ganz so aerodynamisch gewesen, aber nicht an die Brust. Und da hat er sie lieber weggeschmissen. Also der wusste schon ganz genau, was er macht.
Okay, gut. Ja, das ist so gut, dass wir einmal drüber gesprochen haben. Georg Zimmermann hätte übrigens auch noch einen Tipp für diese Hitze.
Sonnencreme und was kann man noch machen? Zu Hause habe ich mich ganz gut darauf vorbereitet. Da gibt es ja die ARD-Sportschau-Doku über das Hitzetraining. Von daher bin ich da gut gewappnet.
Ja, große Empfehlung von Georg Zimmermann. Deine Tour, die prima Reihe bei YouTube in der ARD-Mediathek. Da haben wir ganz viele tolle Filme, der liebe Kollege Marc Drumm, in erster Linie erstellt. Und da lernen wir wirklich eine ganze Menge über all das, was gar nicht so offensichtlich ist im Radsport. Viele Randgeschichten und eben auch das Thema Hitze. Da geht es darum, wie man sich am besten davor schützt. Und das ist ein sehr, sehr akutes Thema. Apropos akut, ja.
Tadej Pogacar hat übrigens in der Pressekonferenz wurde auch zu der Hitze befragt. Und er sagt, für das Team ist das ein logistischer Albtraum. Mit dem Eis und dem Wasserversorgung und so weiter und so weiter. Also das noch dazu, auch der große Meister sagt, das ist wirklich nicht so leicht.
Wobei er in einem Team ist, wo Personal eigentlich keine Rolle spielt. Mhm. Dann können sie halt nochmal
ziehen. Die fahren auch alle ziemlich nahe zusammen. Also man muss die Wasserflasche nicht aufs ganze Feld verteilen.
Ja, aber das ist, je mehr Leute ich an die Strecke stellen kann, je mehr Geld ich habe, desto einfacher wird es wieder. Ja. Aber na klar, das ist ja auch so. Und ich habe das heute auch in der Berichterstattung gesagt. Das ist ja heute, die ersten 70 Kilometer waren so schnell, da können die noch so viel hinten haben. Wenn aber die Autos gar nicht da sind, weil es immer wieder abgehängte Gruppen sind und Barrage gemacht wird, dann können die hinten alles voll haben mit Eis, dann kommen die da aber gar nicht hin. Mhm. Auch ein Pogacar kommt dann da gar nicht hin. Also das, auch wenn sie gut vorbereitet sind, haben sie nicht immer die Möglichkeit, zu jeder Rennsituation an das Zeug zu kommen, ans Eis und an Getränke.
Großer Cut, anderes Thema, Grand Départ. Ich habe es angedeutet, da wollen wir noch ganz kurz drüber sprechen, Michael, weil du hast ein bisschen recherchiert und es gibt Neuigkeiten.
Ja, also zunächst einmal müssen wir sagen, Deutschland ist wohl offensichtlich in der Pole Position, was das angeht. Aus Slowenien hören wir, dass die slowenische Bewerbung nicht mehr so viel Wind im Rücken hat nach dem Regierungswechsel dort. Und in Deutschland gibt es sehr viel politische Unterstützung. Staatsministerin für Sport und Ehrenamt hat ihrer französischen Kollegin ein Schreiben geschickt, dass die Bundesregierung diese Bewerbung unterstützt für den Grand Départ 2029. Und die Kollegin in Frankreich hat das mit Wohlwollen entgegengenommen und hat es auch an die ASO weitergereicht. Und der Tourdirektor hat jetzt dieser Tage sehr geschwärmt von der Bewerbung, die 40 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Ende der europäischen Teilung dann in Berlin stattfinden könnte. Und sowas mag der Tourdirektor. Er mag das mit weltgeschichtlichen Ereignissen verbinden. So, dann kann man also sagen, Deutschland hat jetzt sozusagen beste Chancen. Die Bewerbung ist am vergangenen Dienstag zumindest elektronisch schon mal eingegangen bei der ASO und wird dann feierlich noch Ende Juli übergeben. In Berlin wohl, wenn, so wie es heißt, möglicherweise sogar in der französischen Botschaft. So, das ist also erstmal das eine. Und das andere ist jetzt natürlich die Frage der Finanzierung, weil das kostet ein bisschen Geld und wir haben Informationen, dass das rund 60 Millionen Euro kosten könnte. Und ja, wenn man alles mit einbezieht, Fabian, und wir haben...
Ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt, aber...
Ja, genau. Also, wir sind am Podcast, wir müssen uns kurz erklären.
Genau, also ja, und wir sind sehr sicher, dass diese nicht an den Haaren herbeigezogen ist, ich sag's mal so. Und bisher war eine Summe von 25 Millionen im Raum, aber wenn man alles einbezieht, also sprich Sicherheit, Absperrungen, alles das. Fabian weiß, wie schwierig es ist, ein Radrennen in Deutschland zu organisieren. Dann ist das die Summe zumindest, die im Raum steht. Und dementsprechend ist jetzt die Frage, wer soll das bezahlen? Und da sind natürlich die Bundesländer gefragt, in denen die Etappen stattfinden sollen, also Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und dann muss man gucken, ob das gelingt, wenn denn... Weil alleine zu stemmen ist es nicht und dementsprechend muss man jetzt gucken, ob es eben die finanzielle Unterstützung auch gibt. Und dann ist die Frage, wie wird es aufgeteilt, weil den großen Kuchen, den Aufmerksamkeitskuchen, den wird sicherlich Berlin vor allen Dingen kriegen, weil da wird der Grand Départ dann stattfinden. Da ist die größte Aufmerksamkeit. Und ob die anderen Bundesländer, in denen in Berlin wird auch noch gewählt jetzt, dann in Sachsen-Anhalt auch. Also da muss man auch gucken, ob die politische Unterstützung bleibt, je nachdem, wie die Wahlen dort ausgehen. Und das alles spielt halt irgendwie da rein. Das heißt, man kann sagen, ja, die Bewerbung kommt gut an, die Bewerbung ist jetzt eingereicht, aber es gibt halt auch noch viele Fragezeichen. Der Zuschlag ist es noch nicht.
Ja, die Politik will, hat man ja den Eindruck, und der muss aber ja auch bewusst sein, dass es eben kostet. Fabian hat das aber geschüttelt den Kopf.
Ja, also man kann es auch im Vorfeld alles wirklich zerreden. Ich finde es ein bisschen, was heißt alles mit einbeziehen? Dann heißt es, jeden Beamten, der sowieso dafür verantwortlich, also wenn wir ein Radrennen organisieren, dann sei es Sparkasse Münsterland Giro oder ein ganz kleines Radrennen, dann gehe ich zum Ordnungsamt und muss fragen, ob das gemacht wird. Da sitzt jemand und der wird bezahlt. Der wird aber sowieso bezahlt. Und solche Sachen sind damit einbezogen. Die Polizei wird damit einbezogen, die sowieso bezahlt wird. Die Polizei macht mit Sicherheit lieber ein Radrennen als irgendwelche Demos. Also das müsste man bei jeder Demo auch einbeziehen. Also da wird halt ganz viel einfach reingeschmissen, um die möglichst große Zahl daraus zu holen, um da erstmal zu sagen, ja, das sind gigantische Summen und können wir uns gar nicht leisten. Und zum anderen ist es auch so, dass dieses Geld, was da für sowas gemacht wird, es ist zum Gedenken an den Mauerfall, 40 Jahre Mauerfall, da wird es auch Gedenkfeiern, auch sonst geben. Die werden nicht, wenn man so eine Gedenkfeier macht, wird die nicht in 190 Länder der Welt übertragen. Also es wird auf der ganzen Welt über dieses Ereignis gesprochen. Und wie auch immer, man kann das natürlich auch anders machen, es kostet definitiv Geld, aber wenn dieser Kelch, meines Erachtens, wenn der an Deutschland vorbeigeht und es wird Slowenien oder Tschechien oder was auch immer gemacht, dann werden viele wieder sagen, ah, Deutschland hat mal wieder nicht hingekriegt, irgendwas auf die Beine zu stellen. Sei es einen Flughafen bauen, sei es einen Bahnhof zu bauen oder eine Sportgroßveranstaltung zu machen. Und wie gesagt, dieses Geld dafür geht auch meistens aus Sondertöpfen. Das geht nicht aus dem normalen Haushalt halt raus. Also das heißt nicht, dass deswegen, und das wird halt oft so einfach reingeschmissen, deswegen wird jetzt kein Kindergarten weniger gebaut oder keine Schule weniger gebaut.
Ja, also ja, trotzdem, also ich darf, wenn ich da kurz darauf antworten darf. Also alles gut und schön, da kann man jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, so ein Grand Départ zu machen. Da will ich mich inhaltlich gar nichts oder habe ich im Moment noch gar keine Meinung dazu. Aber wir müssen doch, wenn wir so eine Bewerbung wenn das unterstützt wird von öffentlichen Geldern, müssen wir doch wissen, was kostet der Spaß? Das kann ja immer noch so sein, dass man sagt, hey, das ist es uns wert. Also das bestreite ich gar nicht. Und du hast ja recht, dass man sagt irgendwie, das ist...
Nur ganz kurz dazu auch nochmal. Man weiß noch gar nicht, was für Etappen stattfinden. Mhm. Deswegen kann man jetzt noch gar nicht sagen, was eine Absperrung kostet. Wenn man nur einen Prolog macht, ist das ein Riesenunterschied, ob ich 6 Kilometer Strecke oder 8 Kilometer Strecke sperre oder am ersten Tag eine 180 Kilometer Strecke mache. Es geht erstmal um den Grand Départ. Und es wurde eine Bewerbung abgegeben mit einem Vorschlag, auch mit Streckenvorschlägen. Das ist bei Weitem nicht in Stein gemeißelt.
Das ist mein Punkt. Weil sie planen mit 4 Tagen. Das ist ein absolutes Novum. 4 Tage am Beginn im Ausland hat es nie gegeben. Es waren immer maximal 3. Das ist der erste Punkt. Und wenn es runtergekürzt wird auf 3, wird es natürlich günstiger. Wird allerdings dann bedeuten, dass möglicherweise 1 der 4 Bundesländer, die beteiligt werden sollen, dann gar nicht mehr dabei ist. Was passiert, wenn jetzt Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt sagen, okay, wir teilen uns die Summe XYZ. Und am Ende sagt Thierry Gouvenou, der Streckenchef, aber nach Sachsen-Anhalt oder nach Sachsen, da war man nicht, das ist uninteressant. Wir brauchen eine sportliche Herausforderung. Wir fahren nach Thüringen, da sind wenigstens ein paar Berge und den Rest lassen wir sein. Dann ist die Frage, wie läuft es dann mit der Finanzierung? Deswegen, für mich sind da so viele Fragezeichen momentan im Raum. Die meisten habt ihr jetzt schon aufgeworfen.
Aber jedes seriöses Unternehmen muss doch kalkulieren, was kostet der Spaß? So, und das ist die Bewerbung, die sieht Berlin und die 3 anderen Bundesländer vor, die sieht 4 Etappen vor. Und nach unseren Informationen sind das fast 60 Millionen Euro.
Wo sind die her?
Ich werde dir jetzt hier nicht öffentlich meine Quelle verraten.
Nee, weil ich einfach, ich weiß ja, wie es, was sowas kostet und was für.
Okay, also, ich will jetzt gar nicht hier großartig und nicht, dass wir uns verstreiten. Also erstmal möchte ich darauf verweisen, dass wir vor 3 Wochen oder 2 Wochen eine Tourfunk-Live-Folge in Erfurt aufgenommen haben, bei der wir ja sehr kontrovers auch schon diskutiert haben mit Beteiligten vom Verein Grand Départ Allemand, auch und mit Kritikern. Ja. Mir ist zwei Sachen wichtig. Erstens, oder 3 sogar, erstens bin ich auch eher der Meinung, man sollte in Deutschland auch vielleicht mal was riskieren. Und zweitens ist mir aber auch wichtig, dass es total berechtigt ist, wenn man Zweifel daran hat, ob diese Ausgaben sinnvoll sind für so etwas, für eine Sportveranstaltung. Klar sind das im Zweifel Töpfe, die angezapft werden, die wir sonst gar nicht hätten für sowas. Aber trotzdem ist das Geld ja, wird das ja ausgegeben. Und das darf man schon auch kritisch sehen. Das finde ich schon auch richtig.
Auf jeden Fall. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr schreiten. Das darf man auch machen. Es wird auch Geld kosten. Das ist auch gar keine Frage. Aber egal, wie viel das hinterher kostet, es wird auch nicht alles den Steuerzahler, wird nicht alles den Steuerzahler kosten, sondern es wird wieder Geld zurückgespült. Ja, es wird kommen Sponsoren, die das auch zahlen. Es kommen auch wieder Einnahmen, wie das wieder refinanziert wird. Und das muss man aber auch seriös vorher mit einbeziehen und nicht einfach sagen, das kostet so viel Geld, weil das nach außen nämlich einfach sagt, ja, da ist diese Riesensumme und dann hat man ganz schnell ganz viele Leute dagegen, die sagen, oh, das geht ja sowieso nicht.
Und wir müssen es einmal ganz transparent sagen, Fabian, du bist natürlich ARD-Experte hier, lieber Kollege und Freund, aber du bist natürlich gleichzeitig auch Teil der ASO als sportlicher Leiter mehrerer ASO-Rennen, die in Deutschland stattfinden. Das müssen wir an dieser Stelle auch einmal sagen, weil du
genau, natürlich das, hier... Genau, das haben wir ja auch schon oft genug gesagt,
naja, aber
bei
richtig,
der Tour bin ich natürlich nicht im Boot. Also nee, ist klar. Bin jetzt nicht fest angestellt dort.
Nein, natürlich richtig und trotzdem kann uns jemand unterstellen zu sagen, hier, der ist doch da so.
Das, ja, das stimmt.
Das wissen wir. Ich schätze deine Offenheit und ich weiß auch, dass du da nicht empfänglich bist für irgendwelche Verquerungen, aber um es einmal erwähnt zu haben, ich glaube, das ist... in so einem öffentlich-rechtlichen Medium sehr, sehr wichtig, einmal kurz zu erwähnen.
Auf jeden Fall.
Aber also ich merke schon, es ist eine wichtige Diskussion, die noch lange nicht am Ende ist. Und trotzdem, da bin ich auch bei dir, ich finde, man muss auch mal was versuchen. Und ich glaube auch, dass alle Beteiligten, die jetzt da eine Bewerbung abgegeben haben und das auch nochmal feierlich tun werden, soll ja auch Kontakt gegeben haben, schon was man so hört zwischen Macron und Merz diesbezüglich. Also es wird allen Beteiligten schon bewusst sein, dass das was kostet. Und es wird keiner überrascht sein und sagen, hoppla, das ist aber mehr, als wir jetzt dachten, dann machen wir es doch nicht. Also ich glaube, eigentlich wird das schon irgendwie berücksichtigt worden sein. Jetzt ist es doch sehr, sehr hitzig in diesem doch klimatisierten Mobil nochmal geworden. Jetzt, ich komme selber drauf, wir haben eine, ich habe die Quizfrage noch nicht gestellt, ich komme jetzt zum Ende, hier, pass auf. Also die letzten Tage habe ich es vergessen, aber morgen kommen wir ja dann
nach Gestern wäre die Antwort Dagmar Hase 400 Meter Freistil gewesen, ja. Ich darf deine.
Das ist jetzt Jeopardy. Jeopardy ist jetzt ist die Aufgabe, die Frage zu stellen. Guck mal, dann mache ich das eben, ganz kurz, pass auf. Wir haben gestern, waren gestern in Barcelona, hier ist der Stern von Franzi von Almsig aufgegangen, damals 1992, sie hat 4 Medaillen geholt, 2x Silber, 2x Bronze. Es gab aber auch eine Goldmedaille für Deutschland im Schwimmen 92. Wer ist in Barcelona Olympiasiegerin geworden? Antwort Dagmar Hase im 400 Meter Freistil. So, haben wir es auch geklärt. Jetzt kommt die Frage für heute. Morgen also der erste Startort in Frankreich bei dieser Tour, Carcassonne, dort, wo Mark Cavendish vor 5 Jahren Tourgeschichte geschrieben hat. Da hat er nämlich seinen 34. Etappensieg geholt, ist damit Eddy Merckx gleichgezogen. Inzwischen ist er ja mit 35 Siegen alleiniger Rekordhalter. 2005 hatte er sein erstes Profijahr für ein deutsches Team, Team Sparkasse. Und in dem Jahr hat er auch seinen ersten Sieg gefeiert. Wo? Warte, ich ahne, Holger weiß es, aber Fabian denkt noch
mal. Dagmar Hase ist nicht richtig. Ich weiß es nicht. Also ich müsste.
Achso, okay. Sparkasse, Bochum Sparkassen Giro? Weiß
nicht. Ich habe echt keine Ahnung.
Also wo heißt also, das, das ist ein Eintagesrennen?
Aber es war ein Amateurrennen noch dann.
Nee, es war schon
auch. Eine UC, oder,
ja,
er war ja noch nicht Profi. In
ja, Sinne. Er war schon, ja, doch, im Prinzip Conti, würde ich schon sagen. Ja, aber er war schon ja. Profi, würde ich sagen, ja.
Ja, einmal eine Euro auf Hessen-Rundfahrt?
Nee, ihr kommt nicht drauf. Es war in Berlin, Tour de Berlin. Ah. Letzte Etappe von Brandenburg nach Berlin.
Da hat so, da schließt sich der Kreis ja wieder. Ja.
Okay, ja, wir hören uns morgen.
Also eins ist sicher, 2029, den Auftakt in Berlin wird er nicht gewinnen, wenn er denn kommt.
Merkt schon, hier werden die ersten LKWs angeschmissen, wir müssen auch los. Wir sind in der technischen Zone, die Leute wollen weg. Wir reden jetzt gar nicht mehr ausführlich über morgen, geht von Carcassonne nach Foix, geht rauf und runter, sehr hügelig, keine mega schweren Berge, aber doch einige, wir haben die große Hitze dazu. Könnte die Chance sein für Ausreißer, live zu sehen morgen im Ersten und auf sportschau.de und in der ARD Mediathek. Und wenn ihr nicht gucken könnt, wisst ihr, gibt's das hier. Tschüss.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören.
Da kommt er und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, da kommt schon. Und Sturz, Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen, es ist nicht zu fassen, es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live, die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.